Guten Morgen. Also bei uns in Biberach, das ist normal so, wir sind Viertelstunde früher dran und deshalb, wenn ich sage Guten Morgen, dann antworten die Leute auch was. Bei euch ist es wahrscheinlich inzwischen so, dass ihr eingeschlafen seid. Ich kann es verstehen. Guten Morgen. Okay, gut. Es ist eine spannende Geschichte, die ihr die letzten 5 Wochen miteinander erlebt habt. Denn so eine Themenreihe, die hat immer was in sich. Und wenn man sich auf sowas einlässt, dann geht es meistens an einem gar nicht so spurlos vorbei. Und doch, manche Illusion stirbt. Am Anfang, und das ist so spannend, ich habe mit Matthias in der Woche telefoniert, habe gesagt, ja, wie ist es? Weil wenn sowas entsteht, hat man ja doch bestimmte Erwartungen, oder? Wenn man sowas sagt, sowas wollen wir machen, dann erwartet man doch etwas, oder? Und am Ende, wäre spannend, habe ich jetzt noch nicht so gefragt, ja, wie sind denn die Erwartungen? Sind sie jetzt erfüllt worden? Ist es eingetroffen? Oder ist es eher so, dass man enttäuscht ist? Und es ist aber nicht nur die Frage an den Leitungskreis, die sich diese Themenreihe überlegt haben, sondern ihr kennt das aus eurem Leben doch auch. Also übrigens für die Leute, die mich nicht kennen, wenn ich du sage, meine ich sie und wenn ich sie sage, dann meine ich dich. Ja. Das ist wichtig, sonst kommen wir hier nicht weiter. Sonst müsste man auch die ganze Bibel umschreiben, denn sie spricht immer in du. Ja. Deshalb spreche ich auch in du und ihr und so weiter. Aber ihr kennt es auch. Es gibt Projekte, Gedanken, so bei der Arbeit oder auch sonst wo, da startet man richtig mit voller Kraft voraus, erwartet viel und weiß auch am Anfang, von dem, was ich erwarte, von dem hängt ein Stück weit auch das Ergebnis ab. Ja, und so starten wir und dann erleben wir aber manchmal am Ende, dass das, was wir uns erhofft haben, was wir gedacht haben, dass das nicht eintrifft. Und das ist genau die Situation bei der letzten Einheit. In etwa vor knapp 100 Jahren kehrten die ersten Israeliten aus dem Exil in Babylon zurück in ihre Heimat. Und sie hatten große Träume. Sie wollten wieder in Jerusalem leben, sie wollten in Jerusalem einen Tempel aufbauen, sie wollten in Jerusalem die Stadtmauer aufbauen, sie wollten dort wieder zurückkehren zu der alten Blütezeit, zur Zeit von David und Salomo und wollten eigentlich mit ganzem Herzen Gott dienen. So, ich glaube, mein Akku wird wahrscheinlich leer, aber okay, ihr steuert. Super. Und langsam aber stellt sich zuerst einmal eine Ernüchterung ein. Es läuft alles nicht so, wie man sich gedacht hat. Sie sind nicht erwartet worden. Nein, vielmehr gibt es Spannungen und Probleme. Die kämpfen mit all der Kraft, die sie haben und merken, sie kommen nicht richtig. Die ersten fangen sich an einzurichten. Die bauen ihr Häuschen. Ja? Weil da am Tempel, da gibt es viel zu viele Probleme. Lieber ziehe ich mich in mein Privates zurück und sage, okay, da kenne ich mich aus, ich mache mich und so weiter und so fort. Und dann bauen sie quasi so ein bisschen ihr privates Domizil aus, fühlen sich dabei auch wohl und die anderen ziehen selbstverständlich dabei mit, weil das ist immer so, wenn der eine auf sein bedacht ist, dann sagen viele Leute, die an einer allgemeinen Baustelle unterwegs sind, okay, gut, wenn der nicht jeden Samstag hierher kommt und hilft, bin ich der Dumme? Nein, das bin ich nicht. Also mache ich das, was der auch macht. Ich mache meine Baustelle. So, und es ist die Situation sehr zerstreut, sehr schwierig. Und dann passiert etwas, was die ganze Wende in der Geschichte bringt. Nehemia, den packt Gott an seinem Herz. In etwa 450 vor Christus, da hört er von der Not, die in Jerusalem ist, und das lässt ihn nicht mehr los. Und auf einmal ist in ihm, in einem sehr qualifizierten und begabten Verwaltungsfachmann aus Persien, etwas entbrannt in seinem Herzen, und er sagt, ich muss zurück. Ich muss zurück nach Jerusalem. Ich muss meine Karriere jetzt auf die Seite schieben. Ich muss meine Familie, wir erfahren übrigens davon nichts, aber vermutlich hat er eine. Die spielt aber in dem ganzen Buch so keine Rolle. Vielleicht hat er auch keine, keine Ahnung. Aber wenn er eine hatte, bedeutete er, musste seine Familie zurückstellen an diesem Punkt Und jetzt merkte er, es war für ihn gar nicht so schwer, sondern es brannte in seinem Herzen diese Liebe zu Gott, die Liebe zu seinem Volk, die Liebe zu der Stadt, in der Gott versprochen hat, dass sein Name dort lebt. Und diese Liebe, die schmiedet Pläne, die riskiert etwas und wird selbstverständlich, wie bei der Liebe das so ist, praktisch. Denn man kann sehr schwer jemanden lieben, rein theoretisch. Also rein theoretisch geht es schon, aber rein praktisch geht es nicht. Wir hatten mal einen Praktikanten bei uns gehabt vor 3 Jahren. Sein Lieblingsausdruck war, ach, wenn ich ihn gefragt habe, du kannst du dann und dann das übernehmen? Er sagt, ja, rein theoretisch kann ich das machen. Mein Standardspruch darauf war, du, rein theoretisch brauche ich es gar nicht. Ja? Weil rein theoretisch bringt es mir auch nichts. Mir bringt nur was rein praktisch. Und bei der Liebe ist es immer so, man kann jemanden rein theoretisch küssen, aber praktisch geht es nicht. Indem man praktisch tut, wird es theoretisch auch irgendwie bestätigt. Ja? Also dann merken wir, und es ist bei der Liebe immer so, wenn die Liebe nur so bei den Gedanken, es wäre doch schön und so weiter und so fort, dann sprechen wir immer noch nicht von der Liebe. Das ist auch unsere Antwort, warum Jesus in diese Welt gekommen ist. Nicht die Not dieser Welt hat ihn motiviert. Sozialpädagogen unter uns, Hand hoch. Gibt's keine? Schade, sind heute nicht da. Das sind die Leute, die jetzt von der Not so motiviert sind und überfordert sein werden, weil die Not ein schlechter Motivator ist. Das ist auch die Antwort auf unsere großpolitische Diskussion meinerseits. Es wäre viel wichtiger, dass unser Herz brennt, dass die Liebe unsere Motivation ist. Denn das war das, was Jesus motiviert hat. Und Jesus hat es motiviert und deshalb war auch das Kreuz kein Problem, sondern ein Plan. Und Plan, an dem er nicht gedanklich gescheitert ist oder dem er ausweichen wollte, sondern die Liebe trieb ihn auf diese Erde, hat ihm die Kraft gegeben, seine Vorzüge und Vorrechte zurückzulassen und hat ihn praktisch in dieser Welt hat leben lassen, ohne jeden Vorteil, bis hin zum Kreuz. Die Liebe ist der Motivator und sie wird praktisch, sie schmiedet Pläne, sie lässt Menschen Mauern wieder aufbauen. Die Liebe kann nicht theoretisch bleiben und deshalb folgerichtig, super gemacht, Liebe, das letzte E steht für Einsatz. Und unser Text, den lese ich uns heute mit einer kleinen Änderung, sage ich gleich, da folge ich einer Empfehlung eines Martin Bubers, der Jude ist oder war, Jude war und hat das Alte Testament mit ein paar guten Hinweisen ergänzt. Und er sagt an dieser Stelle, das Buch des Gesetzes, bei uns hört sich das, oh, das darfst du nicht, dies ist. Er sagt, das ist falsch so zu übersetzen. Muss man eigentlich sagen, das Buch der Weisung. Gott weist uns irgendwo hin, weist uns an, er gibt uns Wegweisung. Und deshalb mache ich diese parallel, übersetze ich es bei Martin Luther Übersetzung. Nehemia 8, 1 bis 12. Als nun der 7. Monat herangekommen war und die Israeliten in ihren Städten waren, also nicht mehr in Jerusalem, sondern in ihren Städten, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, er solle das Buch der Weisung des Mose holen, das der Herr Israel geboten hat. Und Esra, der Priester, brachte die Weisung vor die Gemeinde. Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten am ersten Tage des 7. Monats. Und er las daraus auf dem Platz vor dem Wassertor vom lichten Morgen an bis zum Mittag vor Männern und Frauen und wer es verstehen konnte. Also Kinderprogramm war auch damals schon ausgelagert. Ja. Nur die, die verstehen können. Wann das ansetzt, weiß ich auch nicht. Aber das ist so die Zäsur, es ist wichtig. Jetzt begegnen wir im Alten Testament einer Grundordnung eines Gottesdienstes übrigens. Und jetzt wird hier Folgendes erzählt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie wortgetreu ihr die Bibel nehmt. Und die Ohren des ganzen Volkes waren der Weisung zugekehrt. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, also nicht hier drauf, sondern am Podium ist gemeint, die sie dafür extra gemacht hatten. Und es standen neben ihm Mattithia, Shema, Anaja, Uriah, Hilkia und Maaseia zu seiner Rechten, aber zu seiner Linken Pedaja, Mishuel, Malkia, Hashum, Hashbadana, Seharia und Mashula. Namensempfehlungen für die nächste Geburt. Und Esra tat das Buch auf vor aller Augen, denn er überragte alles Volk. Und als er es auftat, stand alles Volk auf. Und Esra lobte den Herrn, den großen Gott. Und alles Volk antwortete: Amen. Amen. Und sie hoben ihre Hände empor und neigten sich und beteten den Herrn an, mit dem Antlitz zur Erde. Und die Leviten Jeschua, Bani, Cherabia, Jamin, Jakub, Shebatai, Hodia, Maaseia, Kalita, Azaria, Josabad, Hanan, Delaya, habe extra geübt, unterwiesen das Volk im Gesetz, und das Volk stand auf seinem Platz. Und sie legten das Buch des Gesetzes, der Weisung Gottes, klar und verständlich aus, so dass man verstand, was gelesen worden war. Und Nehemia, der Statthalter, und Esra, der Priester, und die Schriftgelehrte und die Leviten, und die das Volk unterwiesen, sprachen zu allem Volk: Dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott. Darum seid nicht traurig und weint nicht. Denn alles Volk weinte, als sie die Worte der Weisung hörten. Darum sprach er zu ihnen: Geht hin und esst fette Speisen, trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten trösteten alles Volk und sprachen: Seid still, denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Und alles Volk ging hin, um zu essen, zu trinken und davon auszuteilen und ein großes Freudenfest zu machen. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen getan hatte. Das ist unser Text. Ziemlich lang. Ich habe gedacht, aber ich lese mal den am Stück. Liebe bedeutet Einsatz. Und als erstes fällt auf, da ist einiges vorbereitet. Mindestens ist von der Kanzel geredet, aber auch der Tag wurde terminiert. Das heißt, jemand hat dafür gesorgt, dass die anderen Leute es mitbekommen haben. Haben Sie schon mal versucht, einen Geburtstag zu organisieren? Ne? Kindergeburtstag? Ja, das sind so ein paar Kinder, aber da manchmal zu telefonieren und sagen: Bist du da? Ab wann bist du da? Manche sagen, heutzutage ist es so: Ja, ich komme 15 Minuten später, aber dafür muss ich halbe Stunde früher gehen. Geht es? Geht es oder geht es nicht? Also die ganze Organisation ist geschehen. Deshalb sage ich, Liebe bedeutet Einsatz, und zwar Einsatz dafür, dass die Botschaft erst einmal gehört werden kann. Da haben wir mit den Leuten zu tun, die den Erfolg oder eine Ergebnis gar nicht sehen können, aber die sagen: Das ist uns wert, wir nehmen das auf uns, und zwar nicht, weil es jemand tun muss, sondern weil wir merken, das ist der erste Schritt zu dem, dass die anderen Menschen etwas davon mitbekommen können. Am Eingang zum Haus der Stille im Gnadental, für die Leute, die sich nicht auskennen, das ist nicht wichtig, wo das ist, aber es gibt so einen Ort, Gnadental, und das hat Friedrich von Bodelschwing ins Leben gerufen mit seinen Behindertenwerkstätten und Gottesdienste für behinderte Menschen. Und vor diesem besonderen Haus, da gibt es so mannsgroße Skulptur oder so eine Plastik, nennt man das allgemein. Ja, also, ja. Und es ist ein großes Ohr. Das heißt, bevor man dieses Haus betreten kann, Haus der Stille, wird einem ganz deutlich gemacht: Junge, Mädel, hier geht es nicht darum, dass du etwas sagst, sondern in diesem Haus brauchst du nur eins: eine Aufmerksamkeit. Du brauchst ein offenes Ohr. Und zwar so groß, wie es nur geht. Es geht darum, in erster Linie etwas dafür zu tun oder etwas zu tun, einen Einsatz zu bringen, damit die Hörbereitschaft gibt. Denn das ist etwas, wo ich sage, was, das kann man nicht schaffen. Ja? Wir haben bei uns gerade an der VHS einen Kurs laufen, ja? Einen Glaubenskurs an der VHS. Ja? Das ist eine kleine Empfehlung. Super tolle Möglichkeit. Ja? Da kommen die Leute, 9 Leute sind dabei, die haben 40 Euro für den Kurs geblecht. Das müsst ihr euch vorstellen. Das kann ich in meiner Gemeinde in Biberach nicht erwarten. Dass die Leute aus meiner Gemeinde sagen, ja, ich habe Fragen an den christlichen Glauben, und wenn ich denen sagen würde, du kostet 40 Euro. Die würden sagen, nee, ich habe keine Fragen mehr. Ja? Aber das ist wirklich so. Jetzt wird jeder Lehrer neidisch. Lehrer, Hand hoch. Okay, aha. Gut. So, jetzt haben wir 8 Abende, ja. Die Leute haben 40 Euro bezahlt und dann passiert Folgendes. Ja? Wir sitzen den ersten Abend und wir reden darüber und auf einmal für alle Referenten, das machen wir von der Allianz, das machen wir nicht allein als Gemeinschaft, das können wir nicht, rein Manpower-mäßig, aber zusammen. Und da sitzen dann 5 Referenten, die diese 8 Einheiten gestalten und wir merken, liebe Leute, wir dürfen hier jetzt nicht sparen. Jetzt dürfen wir alle unsere Vorlagen, alles, was wir wissen und haben, jetzt können wir hier das wirklich draufknallen auf den Tisch und es wird weggefressen, ohne dass ein Krümel bleibt. Das war so der erste Abend. Du hast gesagt, Leute, womit haben wir es hier zu tun? Warum? Wo kommen diese Leute her? Und die sagen auch alle, wisst ihr, das ist folgendermaßen, ich habe mich nur deshalb angemeldet, weil ich bin religiös oder manche sagen, ich bin Mitglied in einer Großkirche oder ich bin Mitglied da und da. Aber wisst ihr, sobald es um die Bibel geht, ich merke, ich kann gut diskutieren, aber ich weiß nicht, worum es geht. Kennt ihr die Leute? Die diskutieren heiß und innig, aber wissen nicht, worum es geht. Gott sei Dank, manche merken es wenigstens. Und da sind diese 9 Leute, wirklich, und diese 8 Abende, letzten Donnerstag haben wir den letzten Abend gehabt, wirklich, egal worum es ging, die kamen und wenn einer, wirklich, eine Frau, die konnte an einem Abend nicht kommen. Und da hat ihre Mutter mitbekommen, sie kann an dem Abend nicht kommen, und das war der 3. Abend, und die ersten 2 Abende waren so gut, weil ihr Mann also, und ihre Tochter beide davon erzählt, wie gut das waren, und sie war eigentlich sehr skeptisch. Und dann hat sie, so typisch schwäbisch, selbstverständlich, sagte, ja, jetzt meine Tochter, die kann nicht, ja. Was macht da ein Schwabe? Der Kurs ist doch bezahlt, ne? So. Ist es in Ordnung, wenn ich dann für meine Tochter komme? Wir haben gesagt, kommen Sie doch mit, ist doch kein Problem. Der Kurs ist bezahlt, ja. So. Sie war einmal da und auf einmal sagt sie, das hat mir so gefallen, ich melde mich auch an. So. Also sprich, ja, hat sie gezahlt, ja klar, vollen Kurs, 40 Euro. Ja, 40 Euro, die Volkshochschule hat sich sehr gefreut. Ja. Also es gibt, glaube ich, kaum Kurse, bei denen im Laufe des Kurses 3 Leute dazustoßen. Bei uns im Kurs hat es gegeben. Ja, und die Volkshochschule hat gedacht, wahrscheinlich wussten sie das im Voraus, sie haben uns gleich gesagt, es wäre gut, wenn sie diesen Kurs 2-mal hintereinander machen. Ja. Also ich befürchte, wir haben beim 2. Kurs Wiederholungstäter und noch ein paar, die dann vielleicht mittendrin sagen, ach so, da stoße ich auch dazu. So. Nein, was ich sagen möchte, und das war der Unterschied, warum die Lehrer jetzt auch neidisch sind auf diesen Kurs. Also da sind Leute, die wollen es wissen. Ja? Und die Lehrer, die gehen jedes Mal in die Klasse und denken, wollen sie es wirklich? Möchte ich es? Vielleicht auch andersherum. So. Also Hunger nach Gott. Und es gibt Dinge, die diesen Hunger nach Gott und nach dem, was Gott sagt, vorbereiten. Deshalb 2 Beispiele. Wir sollten aufhören zu beten. Das ist meine erste Aussage. Wir sollten anfangen, mit Gott offen darüber zu sprechen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Gibt es hier jemanden, jetzt wird es persönlich, wenn ihr die Hand nicht hebt, kann ich verstehen. Ich weiß nicht, ob ich mich getraut hätte, Hand zu heben, aber ich kann es dir erzählen. Vor einiger Zeit gab es bei mir wirklich eine sehr, sehr lange Zeit, in der ich die Bibel gelesen habe, und manchmal habe ich auch gar nicht gelesen, weil mir die Bibel nichts gesagt hat. So, und jetzt stelle ich selbstverständlich neutral die Frage, habt ihr schon mal sowas erlebt oder seid ihr gerade jetzt in der Phase drin? Also jetzt, kennt ihr das? Wer kennt das? Man liest die Bibel, aber sagt einem nichts. Ah, doch ein paar. Ich freue mich für die anderen. Super. So, und was macht man da? Also das ist die blöde Frage, ja, wenn so, als ein Pastor in so einer Sache drin ist, ja, ich muss ja Sonntag für Sonntag ran und die Bibel sagt mir nichts. Aber Gott sei Dank gibt es Konserven, ja. Gott sei Dank. Aber ich sage, an dem Punkt ist mir eine Sache klar geworden. Es bringt jetzt nichts zu beten und so, wie ich bis jetzt immer getan habe, weil das hat mich in diese Situation gebracht. Und ich bin jetzt mittendrin und verstehe nichts und es spricht mich nicht an. Und da fangen wir an, einfach mit Gott zu schwätzen. Ja? Wir fangen mit Gott an, ehrlich zu reden. Vater, weißt du, das ist so fremd, das ist so weit weg. Das sind nicht nur 2400 Jahre. Mir kommt es so vor, das ist irgendwo unvorstellbar weit weg und ich bin heute da. Es sagt mir nichts, es tut mir leid. Ich muss so sagen, du hast mir nichts zu sagen, so ist mein Gefühl. Wenn wir anfangen, darüber zu sprechen, mit Gott ehrlich zu reden, glaube ich, passiert etwas. Dann bekommen wir erst einmal große Ohren für die Situation, für die Menschen um uns drum herum. Vielleicht gibt es auch andere, die sagen, du, mir geht es genauso. Und dann ist es gut, wirklich darüber auch mit Gott zu sprechen. Und dann nach einer ziemlich langen Zeit, so habe ich es empfunden, ging es mir so, dass ich dann irgendwie einen Bibeltext gelesen habe und auf einmal hatte ich das Gefühl, das spricht zu mir. Also sprich, damit der Hunger entsteht, das kann Gott allein schenken. Und so ein wirklich, ich sage, hört auf mal zu beten, sondern redet mal mit Gott darüber ehrlich. Ja, ihr versteht mich, ja. Ich bin nicht dafür, dass ihr jetzt gar nichts betet, sondern dafür, dass wir ehrlich werden an diesem Punkt. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Und jetzt ein Beispiel, ihr geht Auto kaufen. Ja. Worauf achtet man beim Autokauf? Auf das Auto, oder? Und auf den Preis. So. So ein Bekannter von mir hat ein Auto ausgesucht im Internet, fährt dahin, kommt an und trifft den Verkäufer wirklich in bester Verfassung. Der Verkäufer klagt die ganze Zeit über Kopfschmerzen. Das ist die beste Situation, um ein Auto zu kaufen. Ja? Weil der Verkäufer, der ist froh, wenn er das Geschäft hinter sich hat, der ist bereit auch zu verhandeln, bin ich 100% sicher. So, und jetzt sagt er, oh, ich habe solche Kopfschmerzen, ich weiß nicht. Also, hier, dann, er findet nicht mal Schlüssel vom Auto. Ja? Dann kramt er in seiner Schublade, findet irgendwann einen Schlüssel, gibt den, sagt, es tut mir leid, wirklich, ich habe so Kopfschmerzen, ich kann das nicht aushalten. Ich sage Ihnen, haben Sie bitte Verständnis, das Auto steht da und da. Sie dürfen gerne das anschauen, wenn Sie Probefahrt machen möchten. Ich gebe Ihnen Kennzeichen, ist kein Problem. Ja? Bleibt in seinem Container da sitzen. Und die gehen, schauen sich das Auto um, so, kommen dann wieder zurück und sagen, ja, wir möchten doch Probefahrt machen, das entspricht in etwa unseren Vorstellungen. So, super. Probefahrt. Setzen sich hin und während er ihnen dann das Kennzeichen weitergibt, sagt er, Mann, wirklich, mein Kopf platzt gleich. Okay. Die gehen aus dem Häuschen und dann sagt die Frau zu dem Mann, die sind zu zweit, du, also ich glaube, für den sollten wir echt beten. Und er sagt, das befürchte ich auch. So, steigen Sie ins Auto, machen Probefahrt, kommen mit Ihren Kennzeichen zurück, geben die Kennzeichen und der Mann fasst immer noch an seinen Kopf und sagt, wirklich, ich halte es nicht aus. Dann sagt er, wie sieht es aus? Und sie sagen, ja, okay, passt, wir nehmen das Auto. Dann machen sie den Vertrag und er klagt immer noch über seine Schmerzen. Und dann sagt der Mann, okay, gut, jetzt folgendermaßen. Steht auf, gehen zu ihm rüber, wissen Sie, es ist so, wir sind nicht deshalb hier. Ja? Aber wir glauben, dass Jesus heute Menschen auch helfen kann. Und wir haben auch etwas, was wir ihnen geben können. Dürfen wir für sie beten? Der türkische Mitbürger als Verkäufer, seine Augen leuchten auf. Und er sagt, er geht zu ihm auf die andere Seite des Tisches. Es ist auch in Ordnung, wenn ich meine Hand Ihnen auf die Schulter lege. Er sagt, ja, kein Problem. Legt ihm die Hand und sagt, Jesus, ich bitte dich, erbarm dich über diesen Mann. Und ich glaube, dass du diesen Menschen helfen kannst, weil du lebendiger Gott bist. So, Amen. Schaut ihn an und sagt, ja, wie geht's Ihnen? Sagt, Scheiß! Oh, Entschuldigung für den Ausdruck. Meine Kopfschmerzen sind weg. Was haben Sie mit mir gemacht? Nichts. Ich habe nur zu Jesus gebetet, weil ich glaube, dass Jesus heute das machen kann. Das gibt's gar nicht. Das muss ich unbedingt meinem Onkel erzählen. Wissen Sie, der ist der Vorsteher in der Moschee. So, dann ruft er an und sagt, du, da sind Leute, die erzählen von Jesus und die haben jetzt gerade gebetet, meine Kopfschmerzen sind weg. Was glaubt ihr, was auf der anderen Seite der Leitung passiert? Das will ich mir nicht ausmalen. Auf jeden Fall, ein Jahr später kommen sie zur Inspektion zu demselben Kfz-Fuzzi oder wie auch immer. Und der sieht sie, läuft aus seinem Container raus zu denen und sagt, wisst ihr, seit ihr bei mir wart, ich habe kein einziges mehr Kopfschmerzen mehr. Was habt ihr mit mir gemacht? So, das ist der Hunger. Deshalb sage ich beim ersten Mal nicht beten, ja? Und jetzt sage ich beten. Okay? Ich glaube wirklich, wir sollen in unserem Alltag, dort wo wir sind, dieses einfach nutzen. So, jetzt viele sagen, ja, aber was ist, wenn ich bete und da passiert nichts? Ärzte unter uns? Gibt's auch. Ah, okay, gut. Hast du schon mal Patienten therapiert, bei denen es nicht besser geworden ist? Hast du aufgehört, deshalb auch Arzt zu sein? Warum nicht? Versteht ihr? Es gibt keinen Arzt, der sagt, aufgrund dessen, dass meine Therapie jetzt nicht gegriffen hat, höre ich auf, Arzt zu sein. Es gibt es nicht. Aber es gibt Christen, die sagen, ich habe gebetet, passierte nichts, also bete ich nicht mehr für die Leute. Das ist ein falscher Schluss. Wir sind doch nicht die Heiler. Wir sind doch nicht diejenigen, die das tun. Deshalb können wir wirklich sagen, Jesus hat gesagt, wir sollen es tun. Und das schafft Offenheit. Und wenn das passiert, was da passiert ist, dann werden die Leute fragen, was habt ihr mit mir gemacht? Warum macht es? Warum passiert es bei den anderen nicht? Was ist los? Wer ist dieser Jesus? Das sind die Antworten. So schafft man Offenheit. Und deshalb heißt es im Alten Testament, in Sprüche 20 auch, ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge, das macht beide der Herr. Also nur Gott kann das bewirken, aber wir können Einfluss drauf nehmen, indem wir wirklich dafür beten. Für uns, dass wir mit Gott reden und sagen, ich habe jetzt gerade wirklich dicht, ich komme da nicht raus. Oder auch in Bezug auf andere, dass wir in der Situation, wo wir sind, egal worum es geht, wir können dafür beten und wir sollten es nutzen und das auch sprechen, aussprechen. Liebe bedeutet Einsatz. Das bedeutet, etwas zu riskieren. Ja? Jemandem zu sagen, du darf ich für dich beten, ist fast schlimmer im Gefühl, wie wenn ich jemanden frage, du weißt du, ich mag dich, aber wie sieht es mit dir aus? Ja? Das ist ein Wagnis, immer. Aber das lohnt sich, weil wir Menschen nur so unsere Liebe entgegenbringen können und zum Ausdruck bringen können. Und das ist unsere Aufgabe. Einfach wirklich auf Jesus zu hören, dort wo wir sind. Das ist unsere primäre Aufgabe, nicht etwas zu tun, sondern Jesus etwas tun zu lassen. Liebe bedeutet Einsatz, damit die Botschaft bei den Menschen überhaupt ankommen kann. Das braucht viel Vorarbeit und es braucht Menschen, die sagen, ich bete für meine Nachbarn, ich bete für meine Arbeitskollegen, ich bete für meine Hausbewohner. Ich bete für diejenigen, mit denen ich begegne. Ich bete für die Leute, mit denen ich im Zug fahre. Ich bete für die Leute, die in der Schlange vor mir stehen. Übrigens, da kann man die Zeit besser als mit dem Ärger verbringen, wenn man für die Leute betet, als wenn man sich über die Leute ärgert. Man kann auch für die Kassiererin beten, vielleicht schafft sie dann schneller. Ich weiß es nicht. Also ihr merkt, wir können so viel Einfluss nehmen, nur wir müssen uns dieses Bewusstsein, lieben bedeutet immer Einsatz. Ich würde liebend gerne euch sagen, ja, liebt die anderen, dann wird alles einfacher. Nein, so ist es nicht. Liebe bedeutet Einsatz, aber auch, dass die Botschaft verstanden wird. Da gab es diese Übersetzer und jetzt haben wir so ein super geniales Modell. Ja? Im Großen wird gelesen und die Leute, die hören zu und ihr Herz, das wirklich, das saugt alles auf. Und dann gibt es aber Leute, die Schritt für Schritt ein Stückchen gelesen, erklären sie den Leuten und zwar so, dass sie es verstehen. Und als sie dann verstehen, merken sie, hoppala, da hat sich jemand wirklich auch Mühe gegeben. Das ist so der Punkt. Diese Körperhaltung sogar, die Antworten mit dem Amen, ja, ich weiß nicht, das ist jetzt in Langenau damals, als ich da war, war nicht die Tradition, in Biberach bei uns ist es auch nicht die Tradition, aber es gibt so manchmal, ich sage, ist es so? Und dann kommt, Amen! Okay, so ist es, ja. Bei manchen Gemeinden, wo ich dazu Besuch bin, da muss ich immer aufpassen mit meinen Aussagen, die glaubensmäßig sind, ja. Also wenn ich sage, ist doch so, und dann Halleluja oder Amen, ja, so. Da muss man immer aufpassen, sonst wird die Predigt auf einmal eine Stunde lang. Aber das ist gut, ja. Das heißt, nee, weil es ist innerlich, ich stelle mich dazu, ich sage, ja, so ist es. Ich glaube das auch. Wir teilen diesen Glauben, ja. Das ist eine Glaubensvergewisserung. Und dann geht es auch um die Körperhaltung. Das kann man ganz weit sehen, ja. Und es gibt verschiedene Traditionen. Die einen heben die Hände, die anderen senken den Kopf. Es gibt Lieder, wo es dann, ich stehe vor dir, und bei mir in der Gemeinde wird es meistens dann sitzend gesungen. Ja, ist doch okay. Ist ja schließlich ein Lied. Habe ich nicht gedichtet. Wie auch immer, ja. Aber es geht um innere Beweglichkeit. Und dass mein Äußeres und Inneres zueinander kommt. Deshalb, ich sage euch ehrlich, ja, wenn es mir dreckig geht, kann ich im Sitzen nicht beten. Und sehr viele Menschen, vor allem Ältere, die erzählen auch so, in dem Moment, wo sie Lebensübergabe an Jesus vollzogen haben, haben sie irgendwie sagen, und da musste ich knien. Und dann habe ich an meinem Bett gekniet und habe Jesus das gesagt. Also das gibt es. Das. Und hier sehen wir, die Botschaft wird erklärt in kleinen Gruppen. Das ist so mein Plädoyer für die Kleingruppenarbeit, also Hauskreise genannt oder wer auch immer. Ja. Da wird persönlich darüber gesprochen und erklärt, was das bedeutet. Die Tragweite wird ins Leben übertragen und auf einmal verstehen die Leute, was es heißt. Und in unserem Text passiert etwas. Fangen alle an zu heulen. Alle sind betroffen. Und die Liebe bedeutet, diese Traurigkeit manchmal nicht auszusparen, sondern Menschen in dieser Traurigkeit auch zu empfangen, zu ihnen zu stehen. Es bedeutet nicht nur erklären, was das bedeutet, sondern es bedeutet, mit dieser Traurigkeit auch umzugehen. Und hier wird gesagt, dass diejenigen, die das erklärt haben, ja, dass sie dann auch tatsächlich ergriffen sind von dem. Und es heißt, und sie tröstet. Sie trösteten die Leute. Und es ist, finde ich, erstaunlich. Ja? Weil ich wünschte mir, wenn ich predige, dann heult alles. Und zwar eine Woche lang am besten. Oder vielleicht einen Monat lang. Damit es ihnen richtig zu Herzen geht, damit sie es begriffen haben. Das wünschte ich mir manchmal. Aber so richtig biblisch und neutestamentlich ist es gar nicht. Denn Menschen in der Traurigkeit zu belassen, Menschen bei dem stehen zu lassen, dass sie erkennen, zwischen Gott und mir ist eine Distanz oder bei mir ist so vieles schiefgelaufen oder wir haben uns eingerichtet in unseren Häusern, aber Gottes Haus ist nicht zusammengeschustert, da sind Löcher und so weiter, die Mauern sind nicht aufgebaut. Wir haben in unseren Häusern und oder in unseren Städten schon Luxus für uns, aber die Gemeinde hier und all was da dran hängt, geht nicht voran. Und die fangen an zu heulen, weil das ihnen auf einmal so bewusst ist. Dass sie ihr Leben für sich gelebt haben. Und in diesem Moment, ich sage, so allgemein Meinung wäre, das geschieht ihnen recht. Jetzt haben sie es kapiert. Aber genau das passiert nicht. Sondern es wird gesagt, da kommt sofort Nehemia und Esra, die vorne stehen, die Gesamtverantwortung haben und sagen, Leute, bei dieser Traurigkeit dürfen wir nicht stehen bleiben. In dem Moment, wo wir unsere Betroffenheit erleben und erkennen, was falsch gelaufen ist, gilt uns die Vergebung. Wir dürfen neu starten. Jesus vergibt und verändert. Wir dürfen neu starten. Wir dürfen fröhlich sein, weil Gott vergibt, weil Jesus zu uns kommt. Nicht in die Situation, wo alles glatt und super ist, sondern immer in die Situation, wo ich erkenne, ich brauche ihn. Und er kommt und er vergibt. Und er wischt alles weg, was bis dahin gewesen ist. Er schenkt mir Neuanfang. Für ihn zählt nicht mehr, was mich von ihm getrennt hat, sondern dass ich endlich mal auf ihn höre und dass er endlich mal sagen kann. Und deshalb sagen sie ihm, Leute, heute ist es nicht dran, traurig zu sein, sondern es ist dran, Zuversicht zu leben. Und jetzt fangen wir damit an. Wir wollen uns freuen an Gott, dass er so gut zu uns ist. Und wir wollen aufstehen und wir wollen wirklich auch diese Scherben, die wir haben, wir wollen sie Gott geben, weil wir glauben, dass er daraus etwas machen kann. Gott kann aus dem Zerbruch einen neuen Aufbruch machen. Dort, wo Menschen ehrlich vor ihm werden. Dort, wo wir seine Nähe wieder suchen und ihn brauchen. Das sind die Chancen. Und das sehen Nehemia und Esra und sagen, Leute, das ist der Moment. Auf den Moment hat sich Jesus am meisten gefreut. Und deshalb lasst uns an diesem Tag feiern. Übrigens, Liebe bedeutet Einsatz und Einsatz beim Festen, nicht beim Fasten. Nicht beim Fasten, sondern beim Festen. Ein Fest machen, und zwar, da wird erzählt von den süßen Speisen und fetten Speisen, unter uns gesagt, die fetten, also die meisten Leute in damaliger Zeit haben jeden Tag Brot gegessen. Wenn es besser ging, gab es dazu Gemüse. Fleisch gab es äußerst selten, zu besonderen Anlässen. Süße Speisen war absoluter Luxus. So, und jetzt wird zu McDonald's eingeladen. Leute, fett essen, süß trinken. Das ist jetzt angesagt. Und alle brechen auf, deshalb bin ich froh, die Kinder sind weg. Das können wir auch darüber reden jetzt, ja? Das ist das hier. Gott sei Dank lesen Sie diesen Text nicht. Also ich sage, versperrt am besten das Buch Nehemia ganz in euer, reißt aus der Bibel raus, dann werden Sie es nie auf die Idee kommen, das biblisch noch begründen zu wollen, warum man zu McDonald's gehen sollte. Und Kindergeburtstag bei McDonald's wäre eh kein Thema dann. Versteht ihr? Aber rausreißen. Sonst haben wir argumentativ schwierige Zeiten. Also hier zeigt sich, jetzt lasst uns feiern. Lasst wirklich fest sein. Und das ist auch das, was Jesus sagt, wenn ein Sünder Umkehr schafft, wenn er, achso, ein paar Jugendliche sind da. Sagt den Eltern nichts, dass ich es erzählt habe. Nein. Lasst uns feiern. Weil, wenn ein Sünder Buße tut, sagt Jesus, wenn er umkehrt, dann gibt es ein Fest im Himmel. Und wir als Christen, wir haben diese Feierkultur ein bisschen verlernt. Darf ich ein bisschen kritisch sein? Jetzt darf ich es sagen. Ja? Jetzt bin ich nicht mehr dabei, betrifft es mich auch nicht. Übrigens, die Leute, die sich mit dem Mitarbeiterfest immer so schwer tun, das kostet viel Geld und ach, muss es sein? Liebe Leute, es muss sein. Denn es muss gefeiert werden. Eine Mauer, die gebaut wird, es muss gefeiert werden. Und wer nicht dazu stößt, der schließt Gottes Gemeinschaft aus. Sage ich gar nicht hart. Denn das heißt hier, Leute, die sich nicht vorbereitet haben, die sollen auch mit eingeladen. Teilt aus. Und die Leute begreifen, sagen, ja, feiern ist der höchste Ausdruck der Anbetung. Feiern bedeutet Gott Ehre geben. Also nichts mehr los. Die packen ihre Sachen und raus in ihre Häuser, holen, was sie vorbereitet haben. Die nicht vorbereitet haben, haben von den anderen geschenkt bekommen. Ihr merkt, es wird richtig spannend in unserem Text. Sie haben verstanden, was es bedeutet. Was ich sagen wollte, das sage ich jetzt am Ende, damit ihr es vielleicht versteht. Vielleicht habe ich es auch nicht geschafft, habe nicht die Ausbildung im levitischen Dienst. Aber hier heißt es, sie haben ein Freudenfest gemacht, denn sie hatten die Worte verstanden. Die haben verstanden eine Tatsache. Es ist so gut, auf Gott zu hören. Und wenn man in eine Sackgasse steht oder in eine Funkstelle geraten ist, darf man mit Jesus darüber sprechen. Auf dem Weg hierher hat meine Frau mich paar Mal versucht zu erreichen mit dem Zug. Aber da gibt es so eine Strecke zwischen Biberach und Ulm. Ja? Absolute Funkstelle. Da gibt es keine Datenübertragung, da gibt es auch kein Netz, da gibt es gar nichts. Das ist so ziemlich das Ende der Welt. Nur das ist, wisst ihr. Das ist, aber wir dürfen in dieser Funkstelle immer noch zu Jesus sagen, Jesus, du hörst mich. Ich kann jetzt nichts empfangen. Irgendwie ist in mir alles durcheinander geraten oder vieles durcheinander geraten. Aber du hörst mich. Und deshalb möchte ich mit dir sprechen. Und du dringst zu mir durch. Es kann auch sein, dass wir vielleicht ein bisschen passiv geworden sind, weil es in unserem Leben andere Motoren gegeben hat, die uns Antrieb gegeben haben. Vielleicht war es Anerkennung der Menschen. Vielleicht war es einfach Selbstwert, den ich mir geschafft habe. Deshalb habe ich mich eingesetzt. Und als ich dann gemerkt habe, das ist schwer, habe ich aufgegeben. Vielleicht bin ich an meine Grenzen gekommen, weil ich aus meiner eigenen Kraft leben musste. Meinte ich. Die Liebe bedeutet immer Einsatz. Aber sie ist die stärkste Kraft und der stärkste Motivator. Und wenn sie uns treibt, wenn sie uns führt, dann wird Gott immer uns die nötige Kraft geben. Und dann können wir uns sogar, ich sage jetzt provokativ, auch zurücklehnen. Weil wenn Gott sagt, du, es reicht, da sagt Gott übrigens immer wieder, es reicht, dann werden wir uns fröhlich zusammen zurücksetzen, zurücklehnen und mit Martin Luther sagen, was ist die Freude? Was ist die Freude? Dass ich mich zu Gott halte. Das ist im Psalm. Aber was hat Martin Luther gesagt? Was ist die Freude? Nein, Martin Luther sagte, die echte Freude ist das Bier meiner Frau. Das Bier meiner Frau. Er hat verstanden, wenn Gott sagt, jetzt reicht's, dann darf man das feiern. Und zwar nicht irgendwie, sondern er glaubte wirklich, dass das Bier seiner Frau das Beste war. Und deshalb sagte er, die Freude ist. Und da merkt man, Martin Luther war nicht nur ein Christ, er war wirklich durchdrungen von dem, was Gott sagt. Er hat es verstanden. Das heißt feiern. Und deshalb sagte er, die Freude ist das Bier meiner Frau. Also lasst uns drauf anstoßen, wenn eine Etappe geschafft ist. Wenn wir etwas gemacht haben, lasst uns das feiern. Techniker, habt ihr gefeiert, dass ihr neue Lautsprecher habt? Habt ihr gefeiert? Nein. Okay. Habt neue Kawaii hier stehen? Habt ihr gefeiert? Nein, war in dem Zuschlag der Gemeinde finanziell nicht mehr drin. Nein, wir merken, es verändern sich Dinge, aber wir feiern sie nicht. Und wirklich, ich glaube, dass das ist etwas auch Ausdruck von dem ist, dass wir glauben, das haben wir selbst gemacht. Das haben wir selbst gemacht. Das haben wir selbst gemacht. Weil wenn wir glaubten, dass Gott es uns ermöglicht hat, würden wir es feiern. Merken wir? Und die Leute haben es verstanden. Alles Gute, auch der Umbruch, auch das Schwere, kommt von Gott. Und wenn ich das annehme, geschieht ein Wunder. Nämlich, dass ich aus dieser Liebe auf einmal berührt, bewegt und einsatzfähig bin. So, dass ich die anderen einladen kann. Kommt mit. Es gibt einen Grund zum Feiern, selbst wenn ihr überhaupt nicht vorbereitet seid. So, jetzt bin ich mal gespannt, wer nach dem Gottesdienst sagt, ach, man könnte doch miteinander Pizza essen gehen. Ich sage an dieser Stelle, vielen Dank fürs Zuhören. Gott segne euch und lasst es in uns, in mir und in euch durchdringen. Die Liebe bedeutet immer Einsatz, aber immer aus seiner Kraft. Und weil es so ein Moment ist, ihr merkt, ich mache immer wieder Spaß. Ja, es macht mir Spaß, vor größerer Gemeinde auch mal zu predigen. Unsere Gemeinde ist so groß. Ja, so. Dieser Teil ist nicht dabei. So groß, ja. Das macht Spaß. Aber ich meine es auch wirklich aus der Bibel her. Es ist was Geniales, wenn die Liebe Gottes unser Herz berührt und daraus eine Dynamik entsteht, die anderen Menschen zugewandt ist. Zum Einsatz kommt und nicht bei sich selbst bleibt. Das wünsche ich euch, dass ihr selber das erlebt und andere mit dran beteiligt. Und wenn es dir auch vielleicht heute so ist, sagst du, okay, hab alles gehört, schön und gut, super, danke, aber mein Herz ist so schwer. Dann gibt es für euch etwas, was das Musikteam vorbereitet hat. Ein Lied, wo man sich wirklich einklinken kann und sagen kann, das ist mein Gebet. Ich kann jetzt nichts beitragen. Aber ich wünschte mir, mein Herz würde voll werden. Das ist das Lied, das jetzt nach der Predigt kommt. Ich möchte mit uns beten. Jesus, du siehst uns wie ein geöffnetes Buch. Wir sind für dich nichts Verborgenes. Und du siehst, wo jeder von uns jetzt gerade steht, was ihn beschäftigt, was ihn zurückhält, was ihn gefangen genommen hat. Oder was auch immer. Oder wo das Herz jetzt offen ist und vielleicht gerade für den nächsten Schritt in diesem Gottesdienst motiviert wurde. Ich bitte dich, Jesus, komm du selbst, schaff die Klarheit, schaff dir das Gehör und gebrauche uns, dass wir das erleben und dass es uns selbst, auf uns selbst abfällt. Es gibt viele Menschen, die offen sind für dich. Lass uns für sie beten. Lass uns mit ihnen zusammenkommen, sie irgendwo finden und immer bereit sein, dass du uns überraschst. Jesus, du bist der Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens. Um dich geht es. Du bist die Liebe in meinem Herzen. Du bist das Einzige, was bleibt, wenn alles andere zerbricht. Jesus, dir möchten wir folgen. Nimm uns, gestalte uns und gebrauche uns. Lass die Freude unsere Stärke sein.